Eigentlich hätten die Kinder fast drin bleiben können, denn die Tiergeschichte, mit der wir beginnen, die hätten sie bestimmt auch verstanden. Die Tiere feiern Weihnachten und sagen, was sie sich so unter Weihnachten vorstellen. Und der Eisbär, der sagt man nur Schnee, Schnee, Schnee. Ja, und dann ist die Frau Elster. Und Frau Elster, was sie will, ist klar. Schmuck, Schmuck, Schmuck. Und schließlich der Maulwurf, der sagt immer nur schlafen, schlafen, schlafen. Und Herr Fuchs, er hat ein anderes Ziel. Gänsebraten, Gänsebraten. Der Ochse sagt immer nur saufen, saufen. Und da tritt ihn der Esel und sagt, du, hast du denn eigentlich das Kind vergessen? Wie reagiert man? Wie reagiert man auf Weihnachten? Weihnachten ist noch voll im Gange, aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und vor allem, wie reagiert man richtig darauf? In der Bibel, da zeigt Gott uns Leute, an denen wir ablesen können, was es heißt, richtig auf Weihnachten zu reagieren. Also richtig im Sinne von sachgerecht, zielführend. Nicht nur im Sinne von höflich, wie es eben dem Anstand entspricht, sondern wie Weihnachten wirklich auch in unserem Leben zu dem Ziel und der Erfüllung findet, die Gott sich darunter vorgestellt hat. Und darum wollen wir heute Morgen noch einmal uns die Hirten genauer ansehen. Die Hirten machen nämlich genau das, was an Weihnachten eigentlich verpönt ist und was immer so abgewertet wird. Die Hirten machen an Weihnachten nämlich Hektik. Allerdings bei ihnen ist das eine heilige Hektik, denn sie sind beherzte Hirten. Und das ist auch das Motto der Predigt heute Morgen, heilige Hektik, beherzte Hirten. Diesen Bericht, den wir jetzt gleich lesen werden und den sie vor sich haben, diesen Bericht, den durchzieht von Anfang an, wenn man sich da ein wenig hinein denkt, eine gewisse Atemlosigkeit, eine Aufregung, aber auch eine tiefe Freude. Und wir wollen uns das jetzt genauer ansehen, wie die Spannung dieser Nacht, noch einmal greifbar wird, an dem, was die Hirten erleben. Sie haben die Verse 1 bis 14 im Hintergrund, die haben wir gestern gehört, wie der Bote Gottes sagt, ich verkündige euch große Freude, und die Hirten diese Botschaft des lebendigen Gottes hören, dass sie nach Bethlehem gehen sollen, und genau an der Stelle setzt unser Text ein. Vers 15, und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, da sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem, und die Geschichte sehen, wie da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend, heilige Hektik, und fanden beide, Maria und Josef, dass sie das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Während der Adventszeit haben wir ja das Kapitel Lukas 1 in einer Predigtreihe behandelt und gesehen, wie einzelne Menschen darauf vorbereitet werden, dass Gott in dieser Welt ankommt. Zacharias, Maria, Elisabeth. Gestern haben wir dann den Anfang von Lukas 2 miteinander gesehen, wie Gottes Nachricht dann wirklich einbricht in diese Welt, wie sein Bote aufruft, nun den Lokaltermin in Bethlehem wahrzunehmen. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Jetzt, ab Vers 15, wollen wir sehen, wie die ersten Hörer noch gleich in der ersten Nacht reagieren. Die Hirten, also wir hatten das ja gestern schon angedeutet, die Hirten waren nicht besonders gut vorbereitet darauf, dass Gott in dieser Welt ankommt. Wir würden sagen, die Hirten waren nicht unbedingt dafür prädestiniert, die ersten Empfänger der göttlichen Botschaft zu werden. Wir wissen, das waren raue Burschen, die hatten einen harten Beruf, wenig Ansehen bei ihren Leuten in ihrer Umgebung. Sie wurden generell als Betrüger verdächtigt. Also waren sie ein Hirte, dann standen sie unter Generalverdacht. Und deswegen wurden seinerzeit, das hat man aus Quellen herausgefunden, die Hirten auch nicht als Zeugen bei Gericht zugelassen. Einfach weil sie als ein unzuverlässiges Betrügerpakt galten. Es gibt ein interessantes Zitat eines jüdischen Rabbis aus jener Zeit, Rabbi Hosea Kanina, und der hat gesagt, es gibt keine verächtlichere Beschäftigung in der Welt als die des Hirten. Von März bis November etwa war das hier unter freiem Himmel, da lebten die Hirten in Laubhütten. Und sie mussten eben sich die Nachtschicht dort in der Wache teilen. Ja, jeder hatte seinen entsprechenden Teil dazu beizutragen und dann ein paar Stunden arbeiten, ein paar Stunden schlafen während der Nacht. Man musste gegen mögliche Diebe und Räuber und wilde Tiere die Herde verteidigen. Das waren die Hirten. Und dann plötzlich dieses unvorstellbar grelle Licht, das mitten in ihren Arbeitsplatz hineinfunkelt, und dann diese eigenartigen Boten Gottes, die Engel, von denen wir ja gar nicht wissen, wie sie im Einzelnen aussahen, nur dass sie sehr, sehr hell und imposant und machtvoll aufgetreten sein müssen. Und dann fürchten sich die Hirten, weil sie das auch überfordert, und sie fürchten sich sehr. Und wir können richtig sehen an diesem Bericht, wie diese knallharten Burschen jetzt langsam weiche Knie kriegen. Und wie sie merken, ja, das passiert alles wirklich, das ist kein Traum, wir können jetzt nicht gleich wieder zur Tagesordnung übergehen. Nein, das passiert wirklich alles so, wie wir es jetzt um uns herum sehen. Das ist die Situation der Hirten, alles andere als standesgemäß. Und damit bedeutet ich, Gott kommt zu allen. Unabhängig davon, wie vorbereitet wir sind, unabhängig davon, ob wir religiös, musikalisch sind und theologisch vorgebildet. Es ist interessant, Matthäus, der den anderen großen Weihnachtsbericht vermittelt. Der Matthäus berichtet von den Intellektuellen, die zur Krippe kommen. Von den Wissenschaftlern aus Babylonien, den sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Matthäus berichtet von den Intellektuellen und Lukas von den robusten Hirten. Und damit wird schon an der Krippe deutlich, alle sind berufen. Und seitdem das passiert ist, kann keiner mehr sagen, ich bin viel zu einfach, um zu Gott zu kommen. Oder ich bin viel zu klug. Oder ich habe schon viel zu viel mitgemacht, mir erzählt keiner mehr was. Oder ich bin zu alt, ich habe das jetzt mein ganzes Leben lang nicht begriffen, da wird das jetzt im Alter auch nichts mehr, da denkt man nicht mehr um. Oder ich stecke zu fest in meinem alten Trott. Nein, schon in der ersten Nacht, da macht Jesus deutlich, er durchbricht alle Schranken des Alters, alle Schranken der Bildung, alle Schranken der Herkunft, alle Schranken des Berufs. Er kommt wirklich zu allen und er konfrontiert alle mit seinem herausfordernden Anspruch. Und jetzt ist die große Frage, wie werden die Hirten reagieren? Was werden sie mit dieser einzigartigen Botschaft anfangen? Und wissen Sie, was das eine ist, was mir sofort auffällt, was sozusagen durch diesen ganzen Bericht hindurchpulst? Die Hirten, die nehmen das total ernst. Die reagieren beherzt. Die reagieren mit Hingabe. Das waren ja nicht unbedingt leichtgläubige Leute. Aber das sehen wir, wenn Sie das nochmal nachlesen, die Leute, die nehmen es ernst, die werden gepackt. Und das Erste, was sie beherzt tun, ist, dass sie beherzt zu Jesus kommen. Also, wie reagieren wir richtig auf Weihnachten? Erstens, wenn Sie mitschreiben wollen, beherzt zu Jesus kommen. Und als die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie sprachen untereinander. Die Formulierung, die da im Griechischen steht, macht deutlich, sie haben quasi diskutiert, sie haben sich gegenseitig angefeuert. Sie haben gesagt, jawohl, lasst uns gehen, jawohl, wir wollen müssen gehen. Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben, lasst uns losgehen. Das ist so der Atem, der durch diese Verse pulst, wenn man sich das genauer ansieht. Und dann sagen sie etwas Interessantes. Sie sagen nicht einfach, lasst uns gehen nach Bethlehem, sondern da steht im Griechischen ein ganz besonderes Tätigkeitswort. Eigentlich, lasst uns durchgehen. Lasst uns jetzt ohne Zögern hingehen, diese 2 bis 3 Kilometer. Lasst uns marschieren, lasst uns jetzt nicht aufhalten, das ist wichtig. Und dann das Ziel, was wollen Sie da? Sie sagen, wir wollen die Geschichte, also die Ereignisse sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Das heißt, sie wollen sich überzeugen, ob das, was der Bote ihnen kundgetan hat, was er ihnen gesagt hat, ob das auch wirklich stimmt. Sie wollen die Probe aufs Exempel machen, sie wollen sich das angucken, sie wollen Gewissheit haben. Und sie merken hier auch dieses rationale Element. Die kommen da nicht irgendwo in so einen religiösen, mystischen Wahn hinein und sagen, ach, es ist alles so schön und die Engel singen so schön und da lassen wir uns jetzt mal verzaubern. Sondern sie sagen, wir wollen das jetzt wissen. Wir wollen sehen, was der Herr kundgetan hat und wir wollen den Lokaltermin in Bethlehem wirklich wahrnehmen. Und dann steht da diese großartige Formulierung am Anfang von Vers 16, und sie kamen eilend. Und sie kamen eilend. Spoilo ist das griechische Verb, sich beeilen. Wissen Sie, wenn ein Mensch dem Geheimnis Jesu auf die Spur kommt, wenn ein Mensch anfängt zu kapieren, daran entscheidet sich möglicherweise mein Leben, dann wird dieser Mensch eine innere Unruhe kriegen. Dann wird er sagen, ich muss das klären. Dann kann er nicht mehr sagen, na gut, ich stolpere mal möglicherweise irgendwann zufällig in den Glauben hinein. Sondern es entsteht eine heilige Unruhe. Aber nun fragen wir natürlich gleich zurück, warum eigentlich diese Eile? Hätte es nicht noch Zeit gehabt bis morgen bei den Hirten? Müssen die denn so eine Hektik machen? Okay, euch ist heute der Heiland geboren, aber bitteschön, der Retter wird doch wohl morgen auch noch da sein. Nur keine Panik. Liebe Gemeinde, wenn Gott uns anspricht und ruft, dann gibt es immer viele gute Gründe, die Sache auf die lange Bank zu schieben. Zu Jesus kommen, sich mit ihm befassen, auf sein Wort hören, das erscheint uns meistens nicht so dringend. Und die Hirten, die hätten auch viele gute Gründe vorschieben können, warum es jetzt nicht unbedingt so dringend und eilig sei, sich mit Jesus zu befassen. Die hätten zum Beispiel Zeitgründe vorbringen können. Kennen wir doch auch. Nachts rast man nicht so durch die Gegend. Wer tagsüber hart arbeitet, braucht doch mal seinen Schlaf. Schließlich muss auch ein Hirte an seine Gesundheit denken. Es könnte in Stress ausarten. Gott kann warten. Welche Zeitgründe sind es, die uns davon abhalten, die Begegnung mit Jesus zu suchen? Die Hirten rennen los. Sie hätten berufliche Gründe einwenden können, um den Retter warten zu lassen. Schließlich hatten sie Bereitschaftsdienst. Und die trugen ein Risiko, die Männer. Jedes Tier, das abhanden kam, mussten sie von ihrem eigenen Geld ersetzen. Und das war nicht wenig für ein Hirtengehalt. Und sie riskierten möglicherweise sogar gefeuert zu werden, ja, weil sie ihren Bereitschaftsposten verlassen hätten. Also sie hätten gute berufliche Gründe anführen können, um den Retter warten zu lassen. Aber sie merken, das ist jetzt alles unwichtig, wir müssen hin nach Bethlehem. Zeitgründe, Berufsgründe, sie hätten Anstandsgründe vorbringen können und sich damit entschuldigen und sagen, naja, so mitten in der Nacht, da besucht man keine fremden Leute und schon gar nicht, wenn sie gerade entbunden haben, das können wir nicht machen. Aber sie gehen hin. Wie viele gut klingende Anstandsgründe schieben wir oft vor, warum wir Gott und Jesus nicht so die absolute Dringlichkeitsstufe zugestehen müssen. Die Hirten machen es anders. Die Hirten rennen wirklich los. Sie begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Sie machen sich auf den Weg zu Jesus. Und das sollten wir festhalten. Die Sache mit Jesus duldet keinen Aufschub. Wie viele Menschen haben sich um erfüllte Jahre ihres Lebens gebracht, weil sie nie losgerannt sind. Die Nachricht vom Retter hat sie irgendwann einmal erreicht. Vielleicht in einem Weihnachtsgottesdienst. Vielleicht als sie einen Artikel gelesen haben über Jesus, der sie packte. Vielleicht durch einen Bibelvers, der sie ansprach. Vielleicht durch das Gespräch mit einem Christen. Sie waren irgendwo bewegt, gerührt in ihrem Herzen. Und dann merkten sie, eigentlich muss ich dem jetzt nachgehen. Aber sie sind nicht losgerannt. Sie sind trocken geblieben. Aus irgendwelchen Gründen. Sollte jemand hier sein, dem das so geht, dann möchte ich Ihnen Mut machen. Nehmen Sie ein Beispiel an den Hirten. Rennen Sie los, klären Sie, was zu klären ist. Die Hirten rennen los, aber nicht blindlings. Und als sie ankommen, dann sehen sie sich die Sache erstmal genau an in Vers 16. Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dass sie das Kind in der Krippe liegen. Also man hat den Eindruck, als ob so eine innere Checkliste vor ihrem inneren Auge abläuft. Kind da, Krippe da, Eltern da, alles genau so, wie es uns angekündigt worden ist. Es muss also stimmen. Sie überzeugen sich selbst. Und genau darum geht es, wenn wir wissen wollen, ob die Weihnachtsbotschaft echt ist, ob Jesus wirklich da ist, ob man ihn wirklich anrufen kann, dann müssen wir uns selbst überzeugen. Dadurch, dass man eine Predigt hört, ist ja noch nichts entschieden. Die Hirten, die hätten die Predigt auch Predigt sein lassen können und auf ihren Fällen hoffen bleiben. Sie hätten dort sitzen bleiben können und alles verpassen. Aber sie sagen, nein, wir müssen zur Krippe. Los, Leute, wir müssen schnellstens zur Krippe. Und dann keuchen sie los, stürzen hinein in den Stall und lassen sich von den Tatsachen überzeugen. Die Angaben der Engel stimmen mit allem überein, was sie jetzt hier vor Augen sehen. Und dann wissen sie, wir sind am Ziel. Das ist das Erste. Wie wir gut und richtig auf Weihnachten reagieren, beherzt zu Jesus kommen. Wo können wir hinsehen? Wir können ja nicht nach Bethlehem fliegen, da kämen wir 2000 Jahre zu spät. Wie können wir uns davon überzeugen, dass Gottes Botschaft glaubwürdig ist, dass Jesus wirklich für uns da ist, dass das wahr ist, was die Bibel sagt? Ich muss an einen Mann denken, noch in meiner alten Gemeinde in Osnabrück. Irgendwann in der Adventszeit bekam ich Post von meinem Steuerbüro. Ich dachte, na nun, hat noch irgendwas vergessen. Und als ich den Brief dann öffnete, da kam eine Karte raus. Sehr geehrter Herr Nestvogel, als der Mensch, der Ihre Steuererklärung vorbereitet, habe ich eine etwas außergewöhnliche Bitte. Meine Frau und ich haben noch eine Weile über Ihre Predigt vom ersten Adventssonntag gesprochen. Jetzt auch nochmal mit einer guten Freundin aus Kassel. Wir waren insbesondere beeindruckt von der Darstellung, dass die Kreuzigung Jesu bereits viele Jahre vorher angekündigt worden ist. Wäre es vielleicht denkbar, dass Sie uns Ihre Predigt etwa in Form eines Manuskripts nochmal überlassen würden. Es wäre schön, wenn wir uns damit noch einmal befassen könnten. Mit freundlichem Gruß. Genauso so kann es gehen. Der Chef des Steuerbüros saß in dem Gottesdienst. Ich hatte ihn gar nicht wahrgenommen, weil da so viele saßen. Und merkte plötzlich, da ist ein Punkt, da muss ich nochmal nachfassen. Wenn das wirklich stimmt, wenn das so ist, dass sich durch Jesus diese Jahrhunderte alten Verheißungen erfüllen, dann muss ich ihn ernst nehmen. Das ist die richtige Reaktion. Die Hirten geben nicht eher Ruhe, bis sie Klarheit haben. Und dann werfen sie ihr ganzes Leben in die Waagschale. Sie werfen mit allem, was sie haben und sind, sich Jesus zu Füßen. Und sie machen das wahr, was Jesus dann später mal so ausdrücken wird. Er wird sagen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Da hat er den Menschen seine Botschaft gesagt. Er hat gesagt, ihr braucht Gott. Ihr braucht Vergebung eurer Sünde, wenn ihr am Ende nicht verloren gehen wollt. Ihr braucht mich. Nun kommt. Und dann hat er deutlich gemacht, ringt darum, man kann das wörtlich übersetzen, ringt darum wie in Todesfurcht, dass ihr durchgeht. Beherzt. Ihr könnt das nicht mal so nebenbei machen mit einem freundlichen religiösen Augenaufschlag. Beherzt zu Jesus kommen. Das ist das Erste. In dieser Nacht machen die Hirten die wichtigste Entdeckung ihres Lebens. Und dann gibt das Folgen. Die kann man gar nicht übersehen. Vers 17. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Das ist das Erste. Das Zweite. Wer beherzt zu Jesus kommt, der wird dann zweitens beherzt von Jesus reden. Also zweitens beherzt von Jesus reden. Und mir fällt auf, wie selbstverständlich das geht bei den Hirten. Sie haben da nicht zwischen Vers 16 und Vers 17 nochmal eine große Aufforderung, dass Josef sie nochmal ernst angeguckt hätte und gesagt, ihr Hirten, wo ihr das jetzt auch verstanden habt, seid ihr eigentlich mit der schweren Verantwortung beauftragt, das nun weiterzugeben. Das steht hier nicht. Sondern es ist wie selbstverständlich. Sie sind zu Jesus gekommen und jetzt reden sie von Jesus. Es ist ein Abend nach dem Gottesdienst, ein kleiner Junge, so also klein auch nicht mehr, Der erzählt mir, oh, wir kriegen eine Playstation. Das hat ihn so gefreut, das hat ihn so bewegt, dass er das erzählen musste. Und das kann ich gut nachvollziehen. Was uns bewegt, davon müssen wir reden. Und so geht es bei den Hirten. Das kommt ganz selbstverständlich. Denen muss das nicht eingetrichtert werden. Wissen Sie, wer verstanden hat, warum er Jesus braucht, der will auch, dass es die anderen kapieren. Die Mannschaftskollegen, die Schulkameraden, die Nachbarn, die Verwandten. Und die Hirten empfinden ganz von selbst diese besondere Verantwortung. Schließlich hat Gott sie zu Augenzeugen gemacht. Und ein biblischer Zeuge hat kein Zeugnisverweigerungsrecht. Ein biblischer Zeuge schweigt nicht. Und nun ist es hochinteressant, wie sie diese Herausforderung angehen. Hier steht in Vers 17, da ist wirklich jedes Wort wichtig. Sie breiteten das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Das ist interessant. Sie breiteten das Wort aus. Welches Wort war ihnen denn gesagt worden? Zunächst mal die Botschaft der Engel. Das kann man in Lukas 2, Vers 10, ab Vers 10 nachlesen. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, also der Retter, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David. Das ist das eine, was sie gehört hatten als Wort. Und dann das andere, was sie gehört hatten, das war bestimmt das, was ihnen Josef und Maria gesagt haben. Die werden doch ausführlich miteinander geredet haben dort. Und Maria und Josef werden, da bin ich überzeugt, den Hirten all die Erkenntnisse auch mitgegeben haben, die sie in der Zwischenzeit gewonnen hatten. Dass es eine Jungfrauengeburt gewesen war. Und dass damit wirklich Gott selbst in diesem Sohn auf die Welt kommen würde. Und dass er der Retter sein würde. Also sie hatten jetzt theologische Informationen bekommen, die Hirten, wenn man so will. Und das breiteten sie aus. Verstehen Sie, das ist wichtig. Was steht im Mittelpunkt dessen, dass die Hirten ausbreiten? Das steht nicht im Mittelpunkt ihr persönliches Erlebnis. Das gehörte dazu. Klar, sie waren persönliche Zeugen. Sie hatten das mitgekriegt in dieser Nacht. Aber hier steht nicht, sie breiteten ihre tollen Erfahrungen aus. Und wir waren so bewegt und wir fühlten uns so wohl. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern sie breiten vor allem aus das Wort, das zu ihnen gesagt worden war von dem Kind. Also die Information über Jesus. Und das heißt bis heute, beherzt von Jesus reden, dass wir Gottes Erklärung über Jesus weitergeben. So wie wir diese Erklärung hier in seinem Wort bekommen. Und noch was interessant ist, das griechische Wort, das dafür ausbreiten steht, das heißt im Griechischen eigentlich so viel wie zu wissen geben. Die Gaben zu wissen, das heißt, sie gaben handfeste Informationen weiter. Sie gaben zu wissen, das heißt eigentlich ausbreiten. Und das gehört bis heute zusammen, Kopf und Herz. Manchmal wird ja so gesagt, ach, langweilt die Leute nicht mit euren theologischen Erklärungen, Hauptsache euer Herz ist froh und das sagt ihm. Nein, das kann man in der Bibel nicht auseinanderreißen. Kopf und Herz gehören zusammen. Und so gehört es zusammen, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen weitergeben, aber dass sie vor allem solide biblische, theologische Informationen weitergeben und sagen, wer ist Jesus? Er ist der Retter. Er ist der Sohn Gottes. Und er lädt jeden Menschen ein und fordert jeden Menschen auf, umzukehren zu ihm. Und das zeigt noch etwas. Obwohl die Hirten keine Profis waren als Missionare, waren sie als Zeugen kompetent. Gott hat sie für kompetent gehalten. Wer Jesus gefunden hat, der kann auch von Jesus reden. Jeder von uns. Natürlich haben wir unterschiedliche Begabungen und jeder muss seinen Weg finden. Es kann nicht jeder öffentlich reden halten, es kann nicht jeder optimal ausführliche Zweiergespräche führen. Jeder muss seinen Weg finden. Aber wer zu Jesus gekommen ist, der kann von Jesus nicht schweigen. Und so geht von dieser Weihnachtsgeschichte auch für uns als Gemeinde ein ganz, ganz starker Ansporn aus. Der Sinn von Weihnachten erschöpft sich nicht darin, dass wir Jesus still für uns genießen oder dass wir Jesus still für uns und unsere Familien noch genießen, sondern wer gelernt hat, über Jesus zu staunen, der soll dann bitte auch über Jesus reden. Und für unseren Auftrag gilt dann genau das gleiche Prinzip wie für die Hirten auch. Die Fakten über Jesus und Gottes Erklärung dieser Fakten. Die Fakten und das Wort über das Kind. Also Jesus ist gestorben. Warum ist er gestorben? Weil er die Sühne für unsere Schuld leisten musste. Jesus ist auferstanden. Was heißt das für uns? Dass auch wir auferstehen werden zum ewigen Leben, wenn wir an ihn glauben. Jesus ist der Richter der Welt. Was heißt das? Dass jeder, der ihn ablehnt, am Ende verdammt wird. Die Fakten über Jesus und die Erklärung aus Gottes Offenbarung, aus Gottes Wort. So haben es die Hirten gemacht. Sie gaben etwas zu wissen. Sie gaben das Wort weiter, was sie von dem Kind erfahren haben. Ein großartiges Modell für unsere Evangelisation. Denn genau das sehen wir an den Hirten. Weihnachten wird zur Initialzündung für Mission. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das ihnen von diesem Kinde gesagt wurde. Und wissen Sie, bis heute erweist sich ja Weihnachten und die ganze Zeit drumherum für uns Christen als eine großartige missionarische Gelegenheit. In dieser Zeit sind viele Menschen besonders bereit, mal über die Frage mit Gott nachzudenken. Eher mal auch bereit, eine Schrift anzunehmen und darüber zu lesen. Wir haben das ausprobiert bei Straßenmusikanten in Hannover, da gegenüber von Galeria Kaufhof. Er hat sich so gefreut, dass man ihm nicht nur ein paar Cent in seinen Koffer legte, sondern auch ein christliches Traktat dazu. Und wie viele Möglichkeiten gibt es? Einige von uns haben die Einladung bekommen, im Advent in einem Altenheim zu singen und konnten den Menschen das Evangelium sagen. Letztes Mal habe ich Ihnen erzählt von dem Schülerkonzert, das die muslimische Klavierlehrerin unserer Kinder veranstaltet hat. Und sie wollte wissen, was hat es mit Advent auf sich und sagte, können Sie nicht eine Begrüßung machen für alle Eltern und uns erklären, was Advent bedeutet. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, die Gott uns eröffnet. Und die Hirten, die erinnern uns daran, dass wir keine stummen Hunde werden dürfen und erst recht nicht stille Genießer. Und darum ist es für uns wichtig. Und das wird auch eine der großen Aufgaben für uns als Gemeinde sein, im kommenden Jahr, auf das wir zugehen. Dass wir immer wieder überlegen, auf welchen Wegen wir das Wort von dem Kinde und von dem, was daraus wurde, am besten ausbreiten können. Und dazu wird es wichtig sein, dass wir unser Umfeld immer wieder genau beobachten. Wissen Sie, in einer Hinsicht wünsche ich mir in der Weihnachtszeit manchmal die volkskirchlichen Verhältnisse zurück. Diese große missionarische Chance des Parochialsystems, besonders am Heiligabend. Die Kirche mitten im Dorf, die Kirche mitten in der Stadt, wo die Leute mit der ganzen Familie einfach mal schnell den Christbaum verlassen und 150 Meter um die Ecke gehen und die Glocken wimmeln und sie gehen hin. In unserer letzten Gemeinde in Osnabrück, da hatten wir manchmal, wenn man alle Gottesdienste zusammennahm am Heiligabend, weit über 1000 Hörer, die einfach so aus ihren Häusern kamen, weil sie meinten, das gehörte Weihnachten dazu und konnten diese Botschaft hören. Das war die große Chance, die auch in den volkskirchlichen Verhältnissen steckte. Und so müssen wir als bekennende Gemeinde, die in anderen Strukturen lebt, immer wieder neue Wege finden. Es wird bei uns noch stärker auch über persönliche Einladungen laufen müssen. Und ich habe mich so gefreut, dass gestern auch wirklich so viele mitfahren, die sonst nicht in unseren Gottesdiensten sind. Also wir müssen unser Umfeld genau beobachten und überlegen, wie können wir diesen Spuren der Hirten jetzt nachgehen? Bekannte zum Gottesdienst einladen. Oder wenn ich an eine Dame denke aus meiner allerersten Gemeinde, die sagte mir, ich kann nicht gut mit den Leuten reden, aber ich kann ihnen gut was zum Lesen weitergeben. Und wenn man das zählen würde, was diese Frau bis heute in ihrem Leben für Schriften und Bücher weitergegeben hat, dann käme sicherlich ein Berg zustande, der hier bis zur Decke reichen würde. Wir werden in der Ewigkeit sehen, was Gott draus gemacht hat. Manche haben es auch als ein probates Mittel herausgefunden, zum Jahresende einen Freundesbrief zu schreiben an ihren persönlichen Bekanntenkreis, indem man nochmal das Jahr Revue passieren lässt und das Ganze verbindet mit einem Zeugnis als Christen. Warum vertrauen wir auf Jesus Christus? Und wo haben wir möglicherweise seine Hilfe in diesem Jahr erfahren? Das ist für viele ein ganz gutes Mittel, in ihrem säkularen Bekanntenkreis und Umfeld das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Und ich habe jetzt so gedacht, als ich die Karte von meinem früheren Steuerberater fand, ich nutze das jetzt. Ich werde ihm mal schreiben in den nächsten Tagen. Ich habe jetzt Ihre Karte plötzlich wiedergefunden. Wollte mal hören, wie es Ihnen geht. Und nochmal nachfassen, haben Sie das bestätigt gefunden, was da über Jesus gesagt wurde. Und ihm vielleicht eine kleine Schrift mitgeben. Ein Autohaus in Langenhagen lädt in gewissen Abständen zu christlichen Konzerten oder anderen ähnlichen Veranstaltungen in ihre Verkaufsräume ein. Fußballprofis, die Christen geworden sind, haben Autogrammkarten, auf denen steht, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat und warum sie ihm vertrauen. Und so lassen Sie uns doch als Einzelne und als Gemeinden überlegen, welche Möglichkeiten eröffnet uns Gott in unserem Umfeld, auf immer wieder neue Weise die Menschen zu erreichen, denen wir begegnen, Chancen zu nutzen und auch manche Menschen aufzusuchen, denen wir gar nicht so von selbst begegnen, sondern zu denen Jesus uns möglicherweise hinschicken will, der sich einmal vor der Krippe gebeugt hat. Ihm ist es ein Herzensanliegen, dass andere auch den Weg dahin finden. Und darum ist es unverzichtbar, auch für uns als Gemeinde, dass wir beherzt und hörbar von Jesus reden. Und nochmal, an den Hirten wird deutlich, das ist keine Profiaufgabe, sondern das ist ein Dienst, den Jesus uns allen aufträgt. So, und dann sehen wir, das Reden der Hirten bleibt nicht ohne Wirkung. Vers 18, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt haben. Die Botschaft löst also Verwunderung aus. Nun, Verwunderung ist noch nicht genug, aber es ist gut, wenn sich die Leute erstmal wundern über Jesus. Und dann ist es wichtig, dass sie nicht bei dem Wundern stehen bleiben. Wären die Hirten nur beim Wundern stehen geblieben, hätten sie gesagt, was ist das für eine seltsame Nacht? Und sie hätten sich ein bisschen gewundert und ein bisschen diskutiert und wären dann zur Tagesordnung übergegangen. Und wir wollen hoffen und beten, dass die Leute sich nicht nur wundern über das, was sie hören oder lesen, sondern dass sie dem nachgehen und den Weg zu Jesus finden. Und Maria, Vers 19, aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Für Maria war das natürlich jetzt eine weitere Glaubensstärkung. Was die Hirten gehört hatten, draußen auf dem Feld, war nochmal eine Bestätigung. Nach dem, was die Elisabeth ja auch schon gesagt hat. Jawohl, es ist Gottes Weg, durch dich seinen Sohn zur Welt zu bringen. Und Gott schickt den Retter. Es ist alles wahr, was du bisher verstanden hast, Maria. Und schauen Sie, Maria hat diese großartige Haltung, die Gott von uns allen haben will. Da steht, sie behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das griechische Wort, was da steht, Symballo, das bedeutet so viel wie erwägen, bedenken, überlegen. Sie hat die Dinge geordnet in ihrem Herzen. Sie hat immer wieder nachgedacht. Was hat der Engel den Hirten gesagt? Was hatte der Bote Gottes mir gesagt? Was habe ich von Elisabeth, meiner Schwägerin, erfahren? Sie hat immer besser versucht, Gottes Willen und Gottes Weg zu verstehen. Sie bewegte das in ihrem Herzen. Und so hat dann später auch der Apostel Paulus gesagt. Er hat gesagt, es ist mein Ziel, dass ich Christus immer besser erkenne. Und so sollte es auch unser Ziel sein, dass wir es in unserem Herzen bewegen und dass wir Christus immer besser erkennen. So reagieren also die Leute und so reagiert Maria auf die Worte der Hirten. Und auch das ist interessant, dass schon die Hirten eine ganz unterschiedliche Reaktion auf ihre Botschaft erfahren. Einige wundern sich nur, andere werden weiter darüber nachgedacht haben. Maria hat wieder auf ihre Weise reagiert. Und das ist auch nicht mehr die Verantwortung der Hirten, wie die Leute reagieren. Und das ist auch nicht mehr unsere Verantwortung, wenn wir versucht haben, ihnen mit Freundlichkeit und verstehbar das Evangelium weiterzugeben, dann müssen wir die Sache auch wirklich Gott überlassen. Und dann müssen wir auch nicht traurig sein, wenn wir vielleicht etliche Gespräche mit einem Menschen führen und haben den Eindruck, der blockt erstmal nur. Dann beten wir eben weiter und warten ab, was Gott tut. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Es liegt in Gottes Hand, was aus den Menschen wird. Aber es ist unsere Verantwortung, beherzt von Jesus zu reden. Und dann ist da noch ein letztes, was wir bei den Hirten entdecken können. Und das dürfen wir zum Schluss nicht übersehen. Bevor Lukas jetzt seinen Blick wieder auf die sogenannte heilige Familie wendet und sieht, wie es dann mit Maria und Josef und dem Kind weitergeht, führt er uns noch einmal zur Situation an die Krippe zurück, zu diesem absoluten Highlight im Leben der Hirten. Das ist im Grunde nochmal die Situation von Vers 16. Sie kamen und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe. Und dann schreibt Lukas in Vers 20, was dann passiert. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das ist das dritte und letzte, beherzt über Jesus jubeln. Nicht nur beherzt von Jesus reden, sondern auch beherzt über Jesus jubeln. Sie kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Auch in diese Bewegung sollen wir mit hineingenommen werden. Wer bis zur Krippe durchgedrungen ist, wer Jesus wirklich gefunden hat, der geht verändert in seinen Alltag zurück. Sie kehrten wieder um, das heißt, sie gingen zurück auf ihr Feld. Sie gingen zurück in ihre ganz normale Arbeit, die sie wieder machen mussten. Da heißt es dann, sie priesen und sie lobten Gott. Wissen Sie, das ist mehr als nur Ausdruck von Dankbarkeit. Danke, dass du uns so viel gibst, Gott. Sondern sie priesen und lobten Gott. Das heißt, dass sie Gott den Vater und Gott den Sohn selbst besungen haben. Sie haben ihn gelobt, sie haben ihm gedankt, ihn gepriesen. Und in diese Bewegung will Gott uns alle mit hineinnehmen. Dass auch wir von der Krippe weggehen, und nicht nur zu unseren Mitmenschen hingehen, sondern auch uns an Gott wenden. Und dass wir ihn loben. Dass wir Gott sagen, wie groß er ist. Und wie genial in der Ausführung seiner Pläne durch Jesus. Und dass wir Gott dafür loben, wie treu er ist. In der Erfüllung aller seiner Verheißungen und Versprechungen durch Jesus. Und dass wir das Gott sagen. Wie stark seine Liebe zu uns ist, dass er sich in diese Welt hineinbegibt und dass er diese Welt und uns erträgt durch Jesus. Und dass wir Gott dafür loben und preisen, wie mächtig er ist, dass er uns wirklich vergibt durch Jesus. Verstehen Sie, Gott will nicht nur unseren Dank, das ist auch wichtig, aber Gott will unseren Preis und unser Lob. Weil es dem lebendigen Gott um das persönliche Verhältnis geht zu ihnen. Und weil wir in unserem Preisen und Loben Gott gegenüber unsere Liebe ausdrücken und unsere Freude über Gott. Gott will, dass wir uns über Jesus freuen. Gott will, dass das unser Herz wirklich bewegt. Und aus Freude wird Lob. Wenn Sie sich über irgendeine besondere Sache besonders freuen, dann können Sie gar nicht anders als loben. Als zu loben sagen, ist das nicht großartig? Ist das nicht herrlich? Das war doch klasse. Das war wunderbar. So will Gott, dass wir uns freuen. Freuen über das, was er getan hat in Jesus für uns. Und dass diese Freude dann zu Gott gewissermaßen zurückgeleitet wird als Loben und Preisen. Beherzt über Jesus jubeln. Dazu wollen die Hirten uns anstecken. Und schauen Sie, das hat gegriffen bis hinein in die Weihnachtslieder. Und wenn wir in den nächsten Tagen diese Weihnachtslieder noch singen, dann sollten wir daran denken, dass das der Hauptsinn der Weihnachtslieder ist, dass wir Gott loben und preisen. Nicht nur, dass wir so ein bisschen heimliche Advents- oder Weihnachtsstimmung haben, sondern dass wir Gott loben und preisen. Und deswegen, weil Lob und Freude so zusammenhängen, sagen die Weihnachtslieder auch so viel über Freude. Das schreibt Paul Gerhardt mitten in den Schrecken des 30-jährigen Krieges, also im 17. Jahrhundert. Fröhlich soll mein Herz springen. Dieser Zeit da vor Freude alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft. Christus ist geboren. Und dann beschreibt er, was Christus getan hat. Er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden, also unser Opferlamm. Unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnade und Fried erwirbet. Und dann richtet er den Blick auf die Hörer und sagt, wer sich fühlt, beschwert im Herzen, wer empfindet seine Sünd- und Gewissensschmerzen, sei getrost. Hier bei Jesus wird gefunden, der in Eil machet heil die vergifteten Wunden. Fröhlich soll mein Herz springen, mitten in den Schatten und Grauen des 30-jährigen Krieges. Oder ein Dichterkollege von Paul Gerhardt hat dann 1938 geschrieben, schon unter den Schatten der Hitler-Diktatur, auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Jesus, der Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Und wie beginnt Johann Sebastian was? Sein Weihnachtsoratorium. Jauchzet, frohlocket! Jauchzet, frohlocket! Das ist die Freude, das ist das Lob, das ist der Ton von Weihnachten. Und unser berühmtestes Weihnachtslied, das wir gleich singen werden, heißt O du Fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Wer Jesus findet, der wird froh darüber. Und wer diese Freude dann zu Gott gewissermaßen zurückadressiert, der lobt und preist, der herzt über Jesus jubeln. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie künstlich in eine spirituelle Stimmung versetze, dass ich mich selber so emotional pushe und sage, ach, wie gut habe ich mich heute beim Lobpreis wieder gefühlt und die Musik ging voll ab und das war absolut okay und hat mir die Füße weggerissen. Das ist nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, die Stellung unseres Herzens zu Gott, die Freude, die über ihn in unser Leben hineinkommt und der wir dann auch Ausdruck geben dürfen, als Loben und als Preisen. Und da hat jeder auch sein eigenes Ziel und seine Art, das zu sagen. Aber verstehen Sie, beim Preisen geht es ja gerade darum, dass ich mich nicht um mich drehe, nicht um meine Gefühle, nicht um meine religiöse Ekstase und Faszination, sondern dass ich mich um ihn drehe und von ihm rede und ihn preise. Und die Hirten machen uns das vor. Das ist ganz interessant. Hier steht nichts. Sie lobten Gott und waren am Ende so begeistert, dass sie gar nicht mehr wussten, was sie sagten. Sondern hier steht, was steht hier? Sie lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich habe diesen letzten Teil der Weihnachtsgeschichte nie ganz verstanden, bis ich diesmal jetzt in diesem Jahr diese Predigt halten darf. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, was das eigentlich heißt. Sie lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Sie jubeln mit guten Gründen. Was sie gesehen hatten und gehört hatten, das stimmte überein mit dem, was Gott ihnen gesagt hat. Und da haben sie es wieder, diese Verbindung dessen, was sie sehen als Augenzeugen und dessen, was Gott ihnen durch sein Wort als Erklärung gibt. Und das ist die Grundlage ihres Lobes. Sie loben also Gott dafür, dass das wirklich stimmt. Dass die Aussagen in Gottes Wort und dass das, was sie live gewissermaßen vor Augen sehen, dass das zusammenpasst, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und sie loben sie Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben, gemäß dem, wie es zu ihnen gesagt war. Sie loben Gott für die Fakten und für alles, was er ihnen durch sein Wort mitgeteilt und erklärt hat. Und nun ist es spannend. Als die Hirten so jubeln, da stehen sie plötzlich in einer Reihe mit den Engeln. Wie groß ist doch der Unterschied zwischen dieser himmlischen Kantorei der Engel, die da plötzlich auftauchen und singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und diesen rauen, einfachen Hirten. Und wenn Sie mal in Vers 13 gucken, das haben Sie jetzt nicht auf Ihrem Zettel, da steht, als bald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Und dasselbe griechische Wort, was dort steht, die lobten Gott, aineo, das taucht hier in Vers 20 wieder auf für die Hirten. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott, aineo. Dasselbe Wort für die Engel und für die Hirten. Die Hirten stellen sich also mit in diese Reihe hinein. Sie nehmen den Ton der Hirten auf. Und damit wird etwas Großartiges deutlich. Nämlich, wozu ist die gesamte Schöpfung letztlich da? Von der Engelwelt bis hin zu den letzten Hirten auf ihrem Feld. Und bis hin zu uns. Wir sind alle dazu da, um Gott zu loben. Das ist unsere große Bestimmung. Ihn zu preisen. Ihn zu ehren. Und der Freude über ihn und seine Macht Ausdruck zu geben. Und so sind die Hirten nicht die einzigen geblieben. Wer die Weihnachtsberichte von Lukas liest, der stößt immer wieder auf diesen Befund. Das ist mir auch zum ersten Mal in diesem Jahr aufgefallen. Wenn ein Mensch versteht, was an Weihnachten passiert, dann mündet das immer in Lob. Das geht schon los bei Maria. Maria wird überwältigt von diesem Plan Gottes, dass er seinen Sohn schickt. Und wo hinein mündet diese Begegnung des Boten Gottes mit Maria? In das Magnificat, in das Lob. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Lukas 1, Vers 46. So, und der nächste ist Zacharias. Als er begreift, Gott kommt zur Welt und mein Sohn soll sein Vorläufer gewissermaßen sein, Johannes der Täufer, aber Gott kommt wirklich und er wird uns retten. Worauf läuft das hinaus bei Zacharias? Lukas 1, Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Maria, Zacharias, dann Lukas 2, Vers 13, die Engel. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. So, und dann kommen unsere Hirten, Lukas 2, Vers 20. Und die Hirten kehrten um, priesen und lobten Gott für alles. Und dann als nächstes der altehrwürdige Simeon. Da haben wir die Lesung von Herrn Kirschowski gehört. Lukas 2, Vers 28, da steht wieder, da nahm er das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Und am Ende dann wird es von der Prophetin Hanna in Vers 38 nochmal gesagt, die trat auch hinzu und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Verstehen Sie? Das ist die Bewegung, auf die das ganze Weihnachtsgeschehen hinführt. Dass diejenigen, die begreifen, was Gott getan hat, dass sie ihn loben von ganzem Herzen. Ich komme zum Schluss. In diese Bewegung, da will Gott uns alle mit hineinziehen. Wer Weihnachten versteht, der muss eigentlich jubeln über Jesus. Und wir als Einzelne und auch als Gemeinde wollen uns da einreihen. Und das ist nicht eine Frage der Lautstärke, mit der wir singen, sondern es ist zuallererst eine Frage nach der Stellung unseres Herzens. Wie ist mein persönliches Verhältnis zu dem Retter, den Gott geschickt hat? Wie ist mein persönliches Verhältnis zu ihm? Das ist Gottes Wille. Das ist Gottes Plan auch für unsere Gemeinde im Jahr, das jetzt wieder vor uns liegt. Wenn morgen Weihnachten 2005 wieder Geschichte ist, dann wird es wichtig sein, dass wir nicht einfach einen Haken drunter machen und sagen, ach, war wieder ein schönes Fest. Sondern dann wird es darauf ankommen, dass wir wirklich neu ermutigt sind, den Weg der Hirten mitzugehen. Der Herz zu Jesus kommen ist das eine. Das ist aber nicht Endstation, sondern Anfang. Und wer dann zu Jesus gekommen ist, dem leuchten aus diesem Bericht zwei große Perspektiven entgegen. Der Herz von Jesus reden und schließlich der Herz über Jesus jubeln. Gebe Gott, dass wir als Gemeinde immer mehr in diese großen Aufgaben hineinwachsen. Zur Ehre Gottes. Er wird uns helfen.